Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Digitalpakt kommt, aber reicht das Geld? Und was versprechen sich die Lehrer überhaupt vom digitalen Unterricht? Diese Fragen hat der Digitalverband Bitkom Lehrerinnen und Lehrern gestellt. Und wir sprechen gleich über deren durchaus überraschende Antworten. Außerdem geht es um das Instrument, das Lehrer definitiv dringender benötigen als Tablets und Whiteboards, ihre Stimme. Die braucht wie so vieles im Leben manchmal Training. Und auch heute tauchen wir in die Welt der Zahlen ein, und zwar etwas tiefer. In unserer Serie Mathe fürs Leben geht es heute um die Königsdisziplin, das Mathematikstudium. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Der Digitalpakt. Seit gut zwei Wochen ist er jetzt tatsächlich beschlossen. 5 Milliarden Euro bekommen die Schulen in Deutschland für die digitale Infrastruktur, also Glasfaserkabel, Whiteboards, Tablets, Software. Aber reichen die 5 Milliarden aus, um die 40.000 Schulen in Deutschland auf den aktuellen Stand der Lerntechnik zu bringen? Und was kann digitaler Unterricht überhaupt leisten? Mit diesen Fragen hat sich der Digitalverband Bitkom in einer Studie beschäftigt. Genauer gesagt, er hat die Lehrer dazu befragen lassen. Über die Ergebnisse möchte ich jetzt mit Bernhard Rohleder sprechen. Er ist Bitkom-Hauptgeschäftsführer. Hallo, Herr Rohleder.
Hallo, Herr Götzke.
Geben sich die Lehrer mit dem Digitalpakt Mitteln 5 Milliarden Euro zufrieden?
Zunächst einmal freuen sie sich über das Geld und freuen sich auch über die Initiative. Man sagt den Lehrern ja häufig nach, dass sie sehr technikdistanziert, auch technikkritisch wären und würden am liebsten alles beim Alten lassen. Und die Studie, die wir gemacht haben, zeigt genau das Gegenteil ist der Fall. Lehrer möchten gerne sehr viel intensiver mit digitalen Medien arbeiten und sehen hier sehr hoffnungsfroh auf den Digitalpakt und wünschen sich eher, dass noch mehr kommt als 5 Milliarden Euro.
Also Sie sagen ganz klar, die 5 Milliarden Euro reichen nicht, weil der Stand der Infrastruktur in den Schulen so desaströs ist?
Ja, es geht um Infrastruktur auf der einen Seite, es geht um Endgeräte auf der anderen Seite, aber mindestens ebenso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, ist die Frage, welche Lehr- und Lerninhalte haben wir denn digital angeboten und wie kompetent sind denn Lehrerinnen und Lehrer, wenn es um den Umgang, um den Einsatz von digitalen Technologien geht. Auch da wünschen sich die Lehrer und Lehrerinnen mehr Fortbildung, mehr Weiterbildung in Sachen digitaler Unterricht. Und 78% gehen sogar so weit, dass sie sagen, diese Angebote sollten verpflichtend werden, so dass sie jeder Lehrer wahrnehmen muss.
Sie haben die Lehrerinnen und Lehrer ja auch gefragt, wie sie die digitale Ausstattung der Schulen momentan benoten. Rausgekommen ist eine 3- bzw. 4+. Warum diese schlechte Note?
Ja, die Lehrer sehen tatsächlich, dass in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld, also an den Schulen, an denen sie aktiv sind, zwar viele Geräte vorhanden sind, aber oft sind es dann Einzelgeräte oder es gibt Klassensätze, wo dann die Klassen oder die Lehrer sich drum balgen oder man hat die Situation, dass man einzelne Technikräume hat, aber man hat eben nicht die flächendeckende Verfügbarkeit, die man braucht, um durchgängig mit digitalen Mitteln zu unterrichten. Das ist das eine. Und man vermisst dann aber natürlich auch an entsprechenden technischen Support, wenn mal was nicht funktioniert, und natürlich dann auch die einschlägigen Angebote der Schulung im Umgang mit diesen neuen Technologien.
Was ich interessant fand in Ihrer Untersuchung ist, dass die Lehrer die Geräte, die ohnehin da sind, also Handys und Tablets der Schüler, so gut wie gar nicht einsetzen. Woran liegt das?
Ja, wir kennen die Gründe noch nicht genau, aber es ist tatsächlich so, dass am allerwenigsten eingesetzt werden Smartphones. Und wir wissen aus anderen Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass zwischen bei den 9- bis 10-Jährigen mehr als 90% der Schüler ein Smartphone haben. Die meisten bringen es auch mit in die Schule, aber halten es eben unter der Schulbank. Und wir würden da uns schon wünschen, dass man die Technologien, die nun mal da sind, nutzt, um sie eben auch ganz offiziell und sinnvoll im Unterricht als Unterrichtsmedium einzusetzen und ein bisschen wegzukommen aus dem Bereich, wo Schüler es einfach einsetzen, um unter der Schulbank dann zu WhatsAppen oder zu Snapchatten.
Sie haben in Ihrer Studie auch sich mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen digitale Hilfsmittel auf die Kompetenzen der Schüler haben könnten, wenn sie denn mal irgendwann eingesetzt werden sollten. Das, was die Lehrer da gesagt haben, das lässt ja eher erschrecken. 90% fürchten, dass die Schreibfertigkeit der Schüler leiden könnte. Sollte man es da nicht eher lassen?
Ja, also Lehrer sehen beides, das und zwar mit sehr starken Werten in dieser Umfrage. Sie sehen natürlich auch, dass man individueller auf die Schüler eingehen kann. Sie sehen, dass der Unterricht motivierender wird. Sie sehen, dass man mit diesen neuen Medien auch auf das Leben und Arbeiten in der digitalen Welt besser vorbereiten kann. Aber sie fürchten auch, dass die Schreibfähigkeit nachlässt. Da gibt es letztlich ein ganz einfaches Mittel, die Autokorrektur, die Rechtschreib-Autokorrektur ausstellen, sodass Schüler sich eben nicht darauf verlassen können, sondern dass sie gezwungen sind, selbst mitzudenken und richtig zu schreiben und sich dann im Zweifel auch vom Lehrer korrigieren zu lassen.
Überwiegen denn bei den Lehrerinnen und Lehrern die positiven Aspekte, was die Kompetenzen angeht?
Ja, die Lehrer wollen ja digitale Medien stärker einsetzen und das würden sie dann nicht wollen, wenn sie vermuten müssten, dass sie damit nur mehr Arbeit haben und letztlich weniger beim Schüler, bei der Schülerin ankommt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Lehrer sehen, dass sie in ihren Aufgaben entlastet werden, dass die Software viel übernimmt, was sie bislang übernehmen mussten, dass es individuellere Lehrangebote für die Schüler gibt und sie sich damit mehr auf besonders förderwürdige oder auf besonders problematische Schülerinnen und Schüler konzentrieren können und einfach wieder näher an die Schülerinnen herankommen.
Sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie.
Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
Ja, und wir wollen heute diejenigen in den Blick nehmen, die Mathe in der Schule nicht sofort abgewählt haben, sondern eher zur Fraktion Mathe LK gehören und dann weiterrechnen und denken an der Uni. Und da ist eins schon mal klar, wer sich fürs Mathestudium entscheidet, hat mit übervollen Hörsälen und Seminaren keine Probleme. Im Gegenteil, als Mathestudent kann man sich über einen sehr persönlichen Kontakt zu den Profs und Dozenten freuen und über kleine Lerngruppen. Denn BWL zum Beispiel liegt auf Platz 1 der Beliebtheitsskala, Mathematik auf Platz 12. Im Mathestudium ist es also leer, aber auch schwer, wie unsere Reporterin Stefanie Kowalewski erfahren hat.
Ihre Überlagerung, die heißt x geht nach y oder so etwas. Und jetzt haben Sie ein Produkt von einem topologischen Raum mit einem Intervall.
Diese mathematische Sprache, sagt Jochen Heinlot, Professor für algebraische Geometrie an der Universität Duisburg-Essen, schreckt viele zunächst ab, macht Angst. Sie besteht aus Symbolen, Buchstaben und erstaunlich wenig Zahlen.
Das macht die Sprache schwierig, aber eben auch schön. Wenn man sich an die Sprache erst mal gewöhnt hat, dann stellt man fest, das ist Wahnsinn, dass diese Sorte Mathematik dazu geführt hat, dass wir auf einmal Internetsuchmaschinen bauen können oder dass Ihr Telefon auf einmal Ihr Gesicht erkennen kann.
Um diese Sprache zu lernen, muss man kein Mathe-Genie sein. Da sind sich der Dozent und Daniel Sebastian, der gerade seine Masterarbeit in Mathematik geschrieben hat, einig.
Ob man in der Schule in Mathe gut ist oder schlecht, ist völlig egal.
Denn es geht beim Mathematikstudium nicht wirklich ums Rechnen, sondern darum, komplexe Probleme zu lösen. In der Schule lernt man hingegen Mathe anzuwenden, quasi wie ein Kochrezept.
Aber im Studium geht es schon darüber, die Neugier zu haben, den Dingen wirklich auf den Grund gehen zu wollen und es bis zum Ende zu verstehen, bis man ganz sicher ist. Und nicht einfach irgendwas glauben, weil jemand gesagt hat, das sei eben so.
Julian Alf nickt. Der 24-Jährige studiert im 5. Semester Mathematik an der Uni Duisburg-Essen.
Und das ist wirklich das Schwierige und da scheitern einfach Leute dran, weil man ist diese Art zu arbeiten nicht gewöhnt. Da braucht man einfach viel Zeit, bis man das so hinbekommen hat.
Überhaupt ist das Mathematikstudium zeit- und arbeitsintensiv, sagt Daniel Sebastian. Auch das unterschätzen viele Studienanfänger, meint er.
Es ist doch total üblich, dass man sich montags morgens um 8 Uhr an so eine Aufgabe setzt und um 16 Uhr nicht einen Schritt weitergekommen ist und muss sich am Dienstagmorgen um 8 Uhr wieder daran setzen.
Da ist schon eine gewisse Frustrationstoleranz nötig, bestätigt sein Matheprofessor, und eine große Lust am Denken.
Da muss man Neugier mitbringen, Spaß am Knobeln, am logischen Argumentieren und Durchhaltefähigkeit, dass man es aushält, dass man es nicht gleich rauskriegt.
Satz 2.23, Homotopie-Liftungseigenschaft. Es seien x, y, z topologische Räume, P eine Überlagerung von x.
Julian Alf geht gerade seinen dicken Ordner zur Topologievorlesung noch einmal durch. Bald steht die Prüfung dazu an. Das sei alles ganz schön knifflig, findet er. Aber genau das macht für ihn den besonderen Reiz des Mathematikstudiums aus.
Es passiert einfach ganz oft, dass man sich stundenlang über Sachen Gedanken macht, naja, die eigentlich nur darin münden, dass man einmal, so wie im Comic, die Lampe über dem Kopf hat und dann plötzlich weiß, was passiert. Ich glaube, das muss man so ein bisschen mitbringen. Man muss ein bisschen kämpfen wollen, aber es bietet halt auch einfach viel, viel Spaß.
Und der Zugang zu einem Mathematikstudium ist leicht, betont Jochen Heinloth.
An den meisten Universitäten in Deutschland gibt es keinen Numerus Clausus für Mathematik. Wir haben nicht das Problem, dass wir zu viele Studierende haben.
Im Gegenteil. Zudem ist die Abbrecherquote gerade am Studienbeginn sehr hoch, räumt er ein.
Im ersten Jahr verlieren wir vielleicht die Hälfte. Das ist viel. Wir arbeiten hart daran, wie wir das besser machen können.
So versucht die Uni Duisburg-Essen, die Studierenden von Anfang an sehr persönlich zu begleiten, erzählen Jochen Heinloth und Daniel Sebastian, der sich auch als Tutor um die Studierenden kümmert.
Man hat von Anfang an Unterricht in Kleingruppen, wo man sehr schnell Mitstudierende kennenlernt und sich austauschen kann. Und das ist ganz wichtig.
Und dafür haben wir hier zum Beispiel auch so ein Lern- und Diskussionszentrum, wo auch Tutoren oder so anwesend sind. Man lernt Mathematik definitiv nicht im Alleingang, sondern da muss man drüber diskutieren. In der Gruppe geht das dann alles viel besser und schneller.
Carolina Gliszczynska, die kurz vor ihrer Masterarbeit steht, empfiehlt obendrein die Vorbereitungskurse an den Unis zu besuchen.
Das ist so ein erster Einstieg an so ein bisschen das abstraktere Denken, wo nochmal Vorkenntnisse aufgefrischt werden. Und so lernt man langsam an die Uni-Mathematik ranzukommen.
Sie hat es so gemacht und fand es genau richtig.
Das ist das Lemma von CR, sei UH die Lösung von BH für einen abgeschlossenen Teilraum VH Teilmenge V und U aus.
Wie Sie hängen die meisten Mathematikstudierenden an das dreijährige Bachelorstudium auch noch den zweijährigen Masterstudiengang dran.
Also es ist schon intensiv, man muss sehr viel nachdenken, aber es ist ein unglaublich schönes Fach. Es ist so schön, weil ja, man den eigenen Kopf wirklich benutzen muss. Ich würde es wieder studieren.
Und weil Mathematik eigentlich in jedem Ding oder Problem unseres Alltags steckt, können Mathematiker auch fast überall arbeiten, betont Jochen Heinloth. Klassische Berufsfelder sind Versicherungen, die Finanzbranche, Informationstechnologie, aber auch das produzierende Gewerbe und Aufsichtsräte.
Wann immer Sie etwas optimieren oder ein komplexes Problem mit vielen Daten verstehen wollen, werden Mathematiker eingesetzt.
Und sie werden mit Kusshand genommen. Daniel Sebastian ist gerade auf Stellensuche und hat mehrere konkrete Angebote.
Die suchen nach Leuten, die sich eben an Probleme setzen, die nicht mit Schema F zu lösen sind und die eben gewissermaßen auch eine Leidensfähigkeit mitbringen. Und da habe ich bisher nicht den Eindruck, dass man als Mathematiker große Schwierigkeiten hat.
Eine gute, möglichst sonore Stimme ist nicht nur hier beim Deutschlandfunk von Vorteil, sondern auch im Klassenzimmer, zumindest wenn man vorne steht als Lehrer. Ob die Stimme für den Lehrerberuf passt und auch an langen Tagen mit lauten, nervtötenden Schülern hält, das kann man bereits zum Studienstart testen mit einer sogenannten Tauglichkeitsprüfung. Und je nachdem kann man sie dann auch ganz gezielt während der Lehrerausbildung trainieren, die Stimme. Wo da die Schwerpunkte liegen und was eine fundierte Stimmbildung bringt, wurde jetzt in Leipzig diskutiert bei der Initiative Sprecherziehung im Lehramt. Ronny Arnold war für uns dabei.
Es geht darum, den Körper wahrzunehmen, festzustellen, wie Körperstimme und Atmung zusammenhängen. Wir stehen im Kreis, Arme locker, nehmt eure Atmung wahr, einfach nur wahrnehmen.
Okay. Vier freiwillige Teilnehmer im kleinen Kreis, dazu dutzende Augenpaare, die aufmerksam die Übung beobachten. In diesem Workshop geht es speziell um Körperhaltung und Körpersprache in ganz unterschiedlichen Situationen. Was macht sie mit uns, unserem Gegenüber und vor allem unserer Stimme?
Auch so ein Bewusstsein zu bekommen, was für eine Haltung habe ich eigentlich und was kann ich damit verändern?
Und das ist eine ganze Menge, weiß Sigrun Lemke von der Initiative Sprecherziehung im Lehramt, die Organisatorin des Projekttages in Leipzig. Lehrer seien stimmliche Hochleistungssportler, so Lemke, und das über Jahrzehnte ihres Berufslebens.
Sie müssen ein Leben lang, Tag für Tag, mehrere Stunden sprechen und das zum Teil mit Kraftstimme, weil die akustischen Bedingungen in der Schule nicht sehr günstig sind. Also das sind zum Beispiel raumakustische Merkmale, auch ein gewisser Störlärmpegel, wenn sich 30 Kinder in einem Raum befinden. Das sind natürlich auch psychische Belastungen.
Deshalb werden an der Uni Leipzig und anderen bundesdeutschen Hochschulen mit Lehrerausbildung einzelne Module der Stimm- und Sprecherziehung ins Studium integriert. Dabei wird die Belastbarkeit der Stimme trainiert und eine Kraftstimme für ausdauerndes, lautes Sprechen. Zusätzlich lernen die angehenden Lehrer, wie sie Texte lebendig und ausdrucksstark vorlesen können und dabei klar und verständlich artikulieren.
Eine Lehrerin, ein Lehrer, der sich artikulatorisch gut ausdrücken kann, wird natürlich besser verstanden. Wenn ein Lehrer besser verstanden wird, dann ist es leichter, ihm zu folgen. Der Lernerfolg ist eher gewährleistet und die Motivation ist höher. Wenn Lehrerinnen und Lehrer sprechgestalterisch gut variieren können, dann ist der Unterricht anschaulicher, dann ist der Unterricht lebendiger und damit auch leichter zu verstehen.
Auch lernen Schüler nachweislich besser, so Lemke, wenn ihre Lehrer zusätzlich rhetorisch ausgebildet sind. Und das führe insgesamt zu einem besseren Klima in der Klasse.
Motivierte Schüler sind stiller und das wiederum ist für den Lehrer, die Lehrerin leichter. Muss nicht so häufig Lautstärke erhöhen, muss nicht so häufig etwas wiederholen beispielsweise. Und das ist einfach stimmhygienisch günstig. Also so sprechen, dass ich meiner Stimme im Laufe der Berufsjahre nicht schade.
Beim Projekttag steht derweil die nächste Übung an. Einer der Teilnehmer setzt sich in die Mitte.
Ihr unterhaltet euch jetzt über diese Person. Und darüber, was ihr bei ihm für Kompetenzen vermutet, was seine Stärken sind, was der alles kann. Okay.
Der wird bestimmt ein guter Lehrer, der ist so groß.
Ja, Sportler.
Ja, ich finde, er hat auch so eine beruhigende Ausstrahlung.
Also wenn der in so ein Klassenzimmer kommt, sind die erstmal ruhig.
Die Ausstrahlung hat etwas mit der inneren Haltung zu tun und die wiederum vermittelt sich auch durch die Stimme. Das ist der Grundgedanke der Übung. Positiv denken, dazu offen und wertschätzend kommunizieren ohne Vorurteile. Lehrer, die diese Grundhaltung in den Job einbringen, zeigen soziale Kompetenz und vermitteln diese auch ihren Schülerinnen und Schülern. Was Lehrer in der Sprecherziehung im Studium gelernt haben, sollten sie auch später im Beruf immer wieder üben, meint Sigrun Lemke, und zwar täglich.
Zum Beispiel das morgendliche Einsprechen vor Unterrichtsbeginn. Das sollte man schon sein Leben lang tun, weil das einfach die Stimme anwärmt und damit vermieden wird, dass wir einen stimmlichen Kaltstart haben. Und dann zum Beispiel auch bestimmte Entspannungsübungen, Übungen, mit denen ich mich immer wieder erinnere, wo ist eigentlich mein Stimmsitz, wo ist meine ganz persönliche Stimme zu finden und wann weiche ich davon ab, was kann ich tun, um mich da wieder einzufangen und wieder in den gesunden Bereich zu bringen.
Die praktische Sprecherziehung im Lehramt sei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etabliert, sagt Frank Lorenz vom Mitteldeutschen Verband für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Nur leider bundesweit noch immer nicht an allen Hochschulen obligatorisch.
Das ist ein langer Weg, den wir da gehen müssen. Das ist oft eine Frage des Wollens, des politischen Willens in den Ministerien oder an den Universitäten. Dann gibt es natürlich auch Studierendengremien, die diese Dinge manchmal unterstützen, oft aber auch blockieren. Lehramtsstudierende haben ein klares Bild, wo sie hinwollen. Haben aber oft auch sehr schnell eine Schere im Kopf, wo dann schnell kommt, okay, das brauche ich nicht, wozu brauche ich das?
Deshalb, so Sigrun Lemke von der Initiative Sprecherziehung im Lehramt, müssten Studierende, Universitäten und Ministerien gleichermaßen überzeugt werden, in Zukunft nicht an der stimmlichen Ausbildung zu sparen. Denn sonst riskiere man,
dass Lehrerinnen und Lehrer im Berufsleben berufsunfähig werden oder über längere Zeiten immer wieder ausfallen, weil sie einfach ihrem Beruf nicht mehr stimmlich gewachsen sind. Das ist letztendlich für die Gesellschaft problematischer, als wenn ich ein bisschen mehr in die Ausbildung investiere.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Nach dem Abi weiß ja nicht jeder gleich, was als nächstes ansteht. Gut, die einen fangen gleich mit dem Studium an. Viele gehen aber auch reisen, schauen sich die Welt an und hoffen dabei auf die entscheidende Eingebung, was man denn nun studieren will. Es gibt aber auch was dazwischen. An manchen Hochschulen kann man nämlich schon vor dem Studium ein bisschen Uniluft schnuppern. In Oldenburg können Abiturienten zum Beispiel ein Jahr lang ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr, kurz FWJ, machen und sich an Forschungsprojekten beteiligen. Forschen ohne studieren. Geht das überhaupt? Und was macht man da gerade, wenn man aus der Schule kommt? Müssen die FWJler ein Jahr lang Kaffee kochen und den Kopierer bedienen? Felicitas Böselager.
Universität Oldenburg, Charlotta Struntius.
Seit einem halben Jahr macht Charlotta Struntius ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr an der Universität Oldenburg. Die 19-Jährige arbeitet zusammen mit einem Masterstudenten selbstständig an einem Forschungsprojekt. Sie entwickeln ein technisches Testsystem, das die Mobilität im Alter beobachten soll. So ein System könnte Senioren dann sagen, jetzt müssen sie mehr spazieren gehen oder gehen sie zum Arzt. Charlotta betreut die Testpersonen.
Ich bin dafür zuständig, Termine mit denen auszumachen und am Anfang war ich auch dafür zuständig, die zu rekrutieren sozusagen. Und nebenbei helfe ich bei der Auswertung der Tests und das ist viel auch Arbeit mit Excel, Tabellen zu erstellen und Mittelwerte zu berechnen und die dann in Grafiken umzuwandeln, dass man sehen kann, wie da ein Verlauf aussieht.
Charlotta ist eine von 9 Freiwilligen an der Universität Oldenburg. Das freiwillige wissenschaftliche Jahr gibt es hier seit 2015. Vorbild war die Hochschule Hannover, die so ein Programm schon seit 2011 anbietet, sagt Nadine Brandt, Koordinatorin des FEJs in Oldenburg.
Also das FEJ ist ja ein selbstgemachter Begriff. Es gibt das FEJ als solches nicht. Es gibt das FÖJ, das ökologische Jahr, das FSJ ist das soziale Jahr. Wir sind ein Bundesfreiwilligendienst und benennen das Ganze einfach freiwilliges wissenschaftliches Jahr.
Ähnliche Angebote gibt es außer in Hannover noch in Hamburg und Aachen. Ziel dieses Jahres sei es, Nachwuchs für die Forschung und die Wissenschaft zu begeistern.
Um die Tests durchführen zu können, müssen Sie zunächst einen Sensorgürtel anlegen.
Charlotta steht vor einer zimmergroßen Holzbox. Hier können Senioren selbstständig ihre Fitness testen. Dafür müssen sie in bestimmten Zeitabständen von einem Stuhl aufstehen und ein paar Meter hin und her gehen. Anleitung gibt ein kleines Tablet, aber ganz ohne persönliche Betreuung geht es nicht. Charlotta übernimmt die Aufgabe. Sie wollte nach dem Abi nicht sofort anfangen zu studieren und ist für das FEJ von München nach Oldenburg gezogen.
Viele von meinen Freundinnen haben auch jetzt ein Jahr gar nichts gemacht oder sind gereist oder so. Und ich wollte gern was machen, was für mich auch einen Mehrwert hat. Und ich habe mich in der Schule schon immer für Naturwissenschaften interessiert und wollte auch danach was Naturwissenschaftliches studieren. War mir aber noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das gehen sollte. Und da fand ich das einfach super, dass man in diesen wissenschaftlichen Alltag reingucken kann.
Vorher habe sie sich nicht richtig vorstellen können, was alles zu wissenschaftlicher Arbeit dazugehört. Bereut hat sie diese Entscheidung nicht.
Also bis jetzt haben sich meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen, weil ich mir am Anfang ein bisschen schwer vorstellen konnte, was ich konkret mache. Ich war dadurch aber auch total offen für alles. Und also auch die Arbeit mit den Probanden hier macht mir sehr viel Spaß. Man hilft wirklich auch mit, jetzt die Arbeit zu leisten, um das auszuwerten, die Studien.
Zu einem FEJ in Oldenburg gehören auch sogenannte Bildungstage, bei denen die Freiwilligen zur Studienberatung gehen, sich über die Finanzierung ihres Studiums informieren oder sich als Gasthörer in Vorlesungen setzen können, um ein bisschen Studiumsluft zu schnuppern.
Wir lernen auch einzelne Studiengänge intensiver kennen, besuchen zum Beispiel das klinische Trainingszentrum der Mediziner hier im März, aber auch Themen wie gute wissenschaftliche Praxis oder wissenschaftliches Arbeiten an sich, wissenschaftliches Schreiben, Ethik in der Wissenschaft, das ist auch immer etwas, mit dem wir uns beschäftigen.
Sagt Nadine Brandt. Es habe auch für die Universität Vorteile, das freiwillige wissenschaftliche Jahr anzubieten.
Da profitieren alle Seiten, die Freiwilligen, weil sie einen tieferen Einblick bekommen und gucken können, passt das zu meinen Vorstellungen, was kann ich überhaupt machen nach dem Studium. Die Arbeitsgruppen, indem sie Arbeitskräfte zusätzlich natürlich auch bekommen, die müssen sie natürlich intensiver anleiten als jetzt jemanden, der schon Berufserfahrung mitbringt. Aber sie haben dann jemanden, der über ein Jahr kontinuierlich gute Arbeit leisten kann und zum Gelingen der Studie dann auch beiträgt.
400 Euro bekommen die Freiwilligen für ihren Dienst. Zusätzlich können sie Wohngeld beantragen. Wenn das Jahr vorbei ist, will Charlotta Pharmazie studieren. Ob sie am Ende tatsächlich Wissenschaftlerin werden will, weiß sie noch nicht. Ausschließen kann sie es aber auch nicht.
Na, immerhin. Vor dem Studium ein bisschen forschen. Felicitas Böselager stellte uns das freiwillige wissenschaftliche Jahr vor. Und das war's von uns, von Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.